DW Menschen und Märkte.
Die Wirtschaft in Europa bleibt schwach. Sex und Drogen werden daran nichts ändern. Über dem Außenhandel ziehen dunkle Wolken auf und das Geschäft der deutschen Energiekonzerne bleibt schwierig. Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Der Puls der Wirtschaft in der Eurozone schlägt schwächer. Das zeigen die Quartalszahlen zum Bruttoinlandsprodukt, die das Europäische Statistikamt heute bekannt gab. Die Wirtschaft stagniert, in Deutschland ist sie im Vergleich zum Vorquartal sogar leicht geschrumpft. Holger Roman über die Zahlen.
Der ersehnte Aufschwung lässt weiter auf sich warten. Gut 6 Jahre nach Beginn der Finanzkrise tritt das Wachstum in der Eurozone immer noch auf der Stelle. Vor allem eine Flaute in den 3 größten Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich und Italien sorgt dafür, dass das Bruttoinlandsprodukt im gemeinsamen Währungsraum zwischen April und Juni auf dem Niveau des Vorquartals verharrt. Nach Berechnungen von Eurostat ist die deutsche Wirtschaft im Frühjahr überraschend um 0,2% geschrumpft, so stark wie seit gut einem Jahr nicht mehr. Auch in Frankreich herrscht weiter Stagnation. Italien ist mit einem Minus von 0,2% zurück in die Rezession gerutscht. Ein Dämpfer, der die Experten nachdenklich stimmt. Anfang des Jahres hatten die 18 Länder der Währungsunion noch leicht um 0,2% zugelegt. Dann kam die Ukraine-Krise, die Sanktionen gegen Russland und der Agrarboykott. Vor allem bei exportorientierten Unternehmen macht sich zunehmend Unsicherheit breit. Die überwiegend schwachen Daten lassen erwarten, dass die Konjunktur im Euroraum 2014 weniger stark anzieht als erhofft. Im Mai hatte die EU-Kommission für das Gesamtjahr noch ein Plus von 1,2% vorhergesagt. Für einen kleinen Lichtblick sorgen die Krisenländer Spanien und Portugal. Deren Wirtschaft kämpft zwar immer noch mit großen Schwierigkeiten, doch mit einem Wachstum von jeweils 0,6% geht es immerhin ein wenig aufwärts. Auch Griechenland sieht laut Eurostat endlich Licht am Ende des Tunnels.
Holger Roman über die europäischen BIP-Zahlen. In Deutschland ist das Bruttoinlandsprodukt, wie gerade gehört, um 0,2% geschrumpft. Trotzdem ist es in absoluten Zahlen größer geworden. Wie kann das sein? Die Antwort haben die Statistiker. Die berechnen nun auch wirtschaftliche Aktivitäten mit ein, die vorher unberücksichtigt blieben. Probeweise haben sie das jetzt erstmals gemacht, aber eben nicht nur für das aktuelle Quartal, sondern auch rückwirkend. Deshalb ändert sich an dem Minus nichts. Ab dem 1. September ist die neue Berechnung bindend. Rolf Wenkel sagt uns, was das mit Prostitution und Drogenhandel zu tun hat.
Frage: Was haben Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Prostitution, Drogenschmuggel und Waffenhandel gemeinsam? Nun, es sind alles wirtschaftliche Aktivitäten und die werden ab dem 1. September europaweit einheitlich in die Berechnung der jeweiligen Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt, mit einbezogen. Zum BIP kommen also neue Posten hinzu. Es wird größer. Dahinter könnte man die Absicht vermuten, die Staatsverschuldung in Europa schön zu rechnen, denn selbst wenn man überhaupt keine Schulden abbaut, sinkt die Schuldenquote, wenn das BIP steigt. Das verstehe sogar ich, denn das ist einfache Bruchrechnung.
Der Effekt tritt so ein, das ist richtig, nur das müssen wir also ganz entschieden dementieren. Der gesamte Prozess ist nicht politisch motiviert, war er auch von Anfang an nicht. Es handelt sich also um eine ganz normale, übliche, mehrjährliche Konzeptänderung, die nach einem langen internationalen Diskussionsprozess in den statistischen Gremien eingeführt wird. Und politische Impulse hat es auch im Vorfeld überhaupt nicht gegeben. Ja.
Sagt Norbert Räth, beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden zuständig für die Berechnung des Inlandsprodukts. Tatsächlich werden die neuen Berechnungsmethoden bei den Vereinten Nationen seit 2003 diskutiert. 2008 wurde dort das neue System of National Accounts, SNA, verabschiedet. Australien hat es als erstes angewendet. Die USA rechnen nach den neuen Regeln bereits seit Juli 2013. In der Europäischen Union wird bereits in Frankreich und den Niederlanden nach den neuen Standards gerechnet und ab dem 1. September sind sie in allen Ländern der Europäischen Union rechtsverbindlich. Klar ist aber, worauf sich die Boulevardpresse stürzen wird, denn auch die Einnahmen aus der Prostitution und dem Drogenhandel werden zum BIP hinzugerechnet, unabhängig davon, ob man da überhaupt von Wertschöpfung sprechen kann.
Dieser Verweis auf Prostitution, Drogenhandel und Schmuggel, das ist auch eine Sache, die in den Medien über Gebühr aufgeblasen wird, denn eigentlich haben wir hier überhaupt keine Konzeptänderung. Das war schon immer so, es sollen alle wirtschaftlich relevanten Leistungen einbezogen werden ohne jede moralische Wertung, egal was das ist. Also sobald eine Leistung von Dritten erbracht wird, ist die konzeptgemäß in die Gesamtrechnung, in die Produktion einzubeziehen.
Sagt Norbert Räth vom Statistischen Bundesamt. Neu ist lediglich, dass man sich europaweit auf eine einheitliche Berechnung geeinigt hat. So gibt es in Deutschland nach amtlichen Schätzungen etwa 400.000 Prostituierte, davon übrigens rund 20.000 Männer. Die nehmen pro Jahr 14,6 Milliarden Euro ein. Abzüglich diverser Vorleistungen wie die Miete in Bordellen, Berufskleidung und Kondome kommen die Statistiker auf eine Bruttowertschöpfung von rund 7,3 Milliarden Euro. Ähnlich die Berechnung bei Drogen. Aus Umfragen im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums weiß man das ungefähre Ausmaß des illegalen Drogenkonsums. Das wird multipliziert mit den jeweiligen Schwarzmarktpreisen und die kennt das Bundeskriminalamt sehr genau. Auch das, was der Staat für Rüstung ausgibt, unterliegt jetzt neuen Berechnungsregeln.
Erfasst war die Produktion natürlich schon immer. Also Panzer und Waffenproduktion ist erfasst, es geht nur darum, in welche Kategorie das ist. Bisher war die Berechnung eben so, dass die direkt zum Zeitpunkt der Anschaffung verbraucht wird. Das heißt, sie geht in den Staatskonsum ein, sobald die Fregatte gekauft wurde. Und jetzt wird daraus eine Investition. Und letztlich ist es immer so, man braucht zum Schluss eine Konvention, die nicht jeder teilen muss, aber aus Gründen der Vergleichbarkeit muss man eine einheitliche Lösung dann haben.
Das gilt auch für die Berechnung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Die wurden bislang als Vorleistungen behandelt und die sind dann im Produktionsprozess quasi untergegangen. Nun aber sind die Unternehmen angehalten, ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung als Bruttoanlageinvestition zu buchen, was Fachleute übrigens schon seit langem fordern. Denn Forschung und Entwicklung sind ja Investitionen in die Zukunft. Und das ist auch der größte Brocken bei der Neuberechnung des Bruttoinlandsprodukts.
Gut, konkrete Größenordnung kann ich Ihnen jetzt auch noch nicht nennen, weil das werden wir ja dann demnächst veröffentlichen. Also mal, insgesamt haben wir eine Niveauerhöhung des Inlandsprodukts so um ca. 3%. Wenn Ihnen 3% nicht viel sagen, das sind beim BIP so ca. 80 Milliarden und davon eben rund 3/4 von der Forschung und Entwicklung.
Das Bruttoinlandsprodukt wird neu berechnet, ein Bericht von Rolf Wenkel. Der Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal hat viele Gründe. Dazu gehören auch die weltweiten geopolitischen Krisen, etwa der Streit mit Russland wegen der Lage in der Ukraine. Beim Export macht sich das bereits bemerkbar und auch die deutschen Außenhandelskammern schicken zunehmend negative Nachrichten nach Berlin. Sabine Kinkartz.
Einen weltweiten Aufschwung hatten die Wirtschaftsexperten für das Jahr 2014 vorausgesagt, doch der findet erst einmal nicht statt. Das Jahr entpuppt sich als geopolitisches Sorgenjahr. Die Kriege im Nahen Osten, aber vor allem der Krieg in der Ukraine und die politischen Spannungen mit Russland beeinflussen die Wirtschaft bereits deutlich. So senkt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag seine Exportprognose für 2014 von 4,5 auf 3,5%. Und das sei auch noch optimistisch, wie die IHK-Außenwirtschaftschef Volker Dreyer sagt.
Wenn wir eine Stagnation haben in den restlichen Monaten des Jahres und die Juli-Werte und August-Werte haben wir noch nicht, aber angenommen, dann kommen wir nicht auf die 3,5%, dann bleiben wir bei 2,1%. Eine weitere Eskalation, indem wir einen nächsten Schritt machen oder der Kreml glaubt, das ist jetzt nicht genug, ändert die Situation und damit unser Szenario.
Aktuell geht der DIHK davon aus, dass die Exporteure 11 Milliarden Euro weniger umsetzen werden als erwartet. 100.000 Arbeitsplätze in Deutschland seien gefährdet. Negative Signale erhält der DIHK auch aus seinen Auslandshandelskammern. Das sind die offiziellen Vertretungen der deutschen Wirtschaft im Ausland.
Die AHKs in nahezu allen Ländern der EU erwarten durch die Sanktionen und die russischen Reaktionen weitere Beeinträchtigungen ihrer Konjunktur, also jetzt im weiteren Jahresverlauf durch die Lebensmittel- und Agrarlieferstops. Das sind Auswirkungen, negative Auswirkungen, die kippen das Wachstum oder die Konjunktur nicht in ihr Gegenteil in der Eurozone, aber sie stellen eine weitere Belastung dar,
die die EU im Moment gar nicht brauchen kann. Frankreichs Wirtschaftswachstum bleibe mit kaum mehr als 1% auch im kommenden Jahr unter seinen Möglichkeiten, so Dreyer. Noch mehr Sorgen bereite Italien, das in einer Rezession zurückgeglitten sei. Doch auch Russland und die Ukraine leiden unter der Krise. Der DIHK hatte für Russland ein Wachstum von 2% vorausgesagt. Jetzt ist im besten Fall von einer Stagnation der Konjunktur die Rede. Für die Ukraine wird sogar ein Minus von 7% für das laufende Jahr erwartet.
Und natürlich hat das Auswirkungen nicht nur auf die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen, sondern auf die europäisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen, auf die Frage, wie beliefern wir von Europa aus, nehmen Sie ein Land wie Kasachstan, das muss durch Russland geliefert werden. Also das sind jetzt alles Fragezeichen für die Unternehmen. Wie können wir damit umgehen?
Eine Unsicherheit, die der Wirtschaft zu schaffen macht. Russland nimmt nur knapp 3,5% der gesamten deutschen Exporte ab. Die Bedeutung schwankt jedoch in einzelnen Branchen. Rund 6.000 deutsche Unternehmen sind in Russland engagiert. Im Maschinenbau ist das Land der viertwichtigste Markt. Konkret befürchten viele Unternehmen, dass sich die Russen neue Geschäftspartner suchen werden. Im Visier sind China, Korea, eventuell auch Japan. Die IHK-Außenwirtschaftschef Dreyer vermutet, dass es außerdem zu einem Umlenken der Handelsströme kommen könnte.
Schauen Sie mal in die Liste der Länder, die keine Sanktionen mit Russland haben. Und dann schauen wir uns mal an in ein paar Monaten oder im nächsten Jahr, wie sich die Exporte, ich sage jetzt nicht von Deutschland, von Europa oder von den USA in diese Länder nach oben entwickeln, weil sie dann eben doch auch nach Russland reinkommen wollen. Ich will das keinem empfehlen, aber das sehen wir bei Sanktionsregimen.
Die Wirtschaft werde sich mit den Gegebenheiten arrangieren und dann werde es eine neue Realität geben, so Dreyer. Sollten sich die Krisen in der Welt auch im Nahen Osten und im Irak nicht zuspitzen und es nicht zu einer weiteren Spirale der Eskalation mit Russland kommen, dann sei auch Besserung für 2015 in Sicht. Die Weltwirtschaft könnte dann um 3,8% anziehen und die deutschen Exporte könnten sogar ein Plus von rund 5% verzeichnen.
Sabine Kinkertz über den Außenhandel. Früher einmal waren Aktien der großen Energieversorger die Lieblinge der Anleger in Deutschland. Das hat sich mit der Energiewende geändert. Der Ausstieg aus der Atomenergie und der Fokus auf erneuerbare Energien stellt das Geschäftsmodell der großen Versorger wie E.ON und RWE in Frage. Beide Firmen haben nun ihre Zahlen vorgelegt und Eske Hicken hat sie sich angesehen.
In den vergangenen Jahren sind die Kurse der Versorger eingebrochen. Und auch die jüngsten Zahlen sind nicht rosig. Der Münchner E.ON-Konzern verbuchte im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Gewinneinbruch um ein Fünftel auf 1,5 Milliarden Euro. Unter anderem hat E.ON Unternehmensbeteiligungen verkauft. Ein weiterer Grund, so Thomas Deser von Union Investment.
Auch E.ON leidet unter den Effekten der Energiewende, die ja neue Stromanbieter in Form von Windkraft und Solarpanels gebracht haben, die vorrangig ihren Strom an die Verbraucher abliefern dürfen. Erst danach kommt dann RWE und E.ON mit den konventionellen Kraftwerken.
Der Betrieb der konventionellen Kraftwerke wie Gaskraftwerke lohnt sich für die Versorger kaum noch, denn die Strompreise sind niedrig. Das liegt auch daran, dass das Angebot auf dem Markt sehr groß ist. Immer mehr Strom aus Sonne und Wind wird in die Netze gespeist. Armin Sandhöfel von Allianz Global Investors.
Wir haben immer noch die Kernkraftwerke im Markt, wir haben die Steinkohlekraftwerke im Markt, Braunkohlekraftwerke, Gaskraftwerke und der massive Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben gerade in den Monaten Juli, August, wenn die Sonne scheint und auch in den Monaten, wo der Wind bläst, haben wir Überkapazitäten im Markt, wo wir ja von Deutschland aus fast zu Nullkosten in andere Länder hinein exportieren. Ist doch klar, dass sowas auch abfärbt auf die Preise.
Die günstigen Preise sind auch ein Grund, dass der Gewinn beim E.ON-Konkurrenten RWE eingebrochen ist, um mehr als die Hälfte auf rund 750 Millionen Euro. Thomas Deser.
RWE ist zum einen in der Stromerzeugung am Inlandsmarkt von den niedrigen Strompreisen stark tangiert, hat aber zum Glück die Braunkohlekapazitäten, die von der Technik her sehr modern ist, sehr effizient und eigene Braunkohlevorkommen, die genutzt werden können.
Allerdings, zu den Herausforderungen im Inland kommt derzeit der Konflikt in der Ukraine, die politischen Spannungen im Verhältnis zu Russland. Deutschland und Europa beziehen ein Drittel ihrer Energie aus Russland. Und vor allem E.ON hat in Russland investiert und betreibt dort unter anderem Kraftwerke. Thomas Deser von Union Investment.
E.ON ist ein großer Strom- und Wärmeerzeuger in Russland und natürlich großer Gaskunde. Die Situation für E.ON ist allerdings so, dass man weit weg vom aktuellen Konfliktgebiet aktiv ist und die russische Energiepolitik entscheidend ist für das, was E.ON wirtschaftlich von Russland und aus Russland erwarten kann. Es hat sich aus den langjährigen Geschäftsbeziehungen im Energiebereich zwischen E.ON und Russland aber gezeigt, dass man auf der Arbeitsebene an einer konstruktiven Zusammenarbeit auf Dauer interessiert war.
Die Anleger reagierten ganz unterschiedlich auf die Ergebnisse der Versorger. Die Aktie von E.ON legte kräftig zu, denn die Börsianer hatten mit einem noch schlechteren Ergebnis gerechnet. Die RWE-Aktie gab zeitweise um 3% nach. Armin Sandhöfel sieht die Energieversorger insgesamt aber gut für die Zukunft gerüstet.
Ich glaube, dass die Energiewirtschaft auf einem guten Wege ist, sich umzubauen und dass die Herausforderungen angenommen werden. Dass die Herausforderungen auch so umgesetzt werden, dass in der Zukunft wieder die Situation für die Energiewirtschaft ist, auch da positiv in die Zukunft blicken zu können. Und das ist ja etwas, was dann eben auch durch die Anleger honoriert wird.
Klar ist aber auch, die Zeiten, in denen die Energiekonzerne das ganz große Geld verdient haben, sind mit der Energiewende vorbei.
Mit diesem Beitrag von Eske Hicken sind wir am Ende der Sendung. Angelique Müller in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.